Sie möchten gesund und jung alt werden. Sie wollen gelassen und zufrieden leben. Wie geht der Satz weiter, Ulrike?
Dann pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte.
Ja, damit hallo und willkommen zu einer neuen Babyboomer Story. Mein Name ist Stefan und Ulrike heißt mit vollem Namen Ulrike Scheuermann, ist Psychologin, bekannt aus Funk und Fernsehen, auch Bestseller-Autorin. Self-Care zum Beispiel war ein Buch, das zum Bestseller wurde. Wir wollen uns jetzt aber unterhalten über ihr neuestes Buch, Titel Freunde machen gesund. Und die ersten Formulierungen, die wir eingangs hörten, sind auch die ersten Worte auf dem Buchcover, auf dem Deckel. Und da kann man schon gleich weiter lernen. Weder Biogemüse, noch Sport, noch Nichtrauchen tun so viel Gutes für ein langes und gesundes Leben wie eben Freunde. Das ist doch ein Gespräch wert und ich durfte für dieses Gespräch in Ulrikes neu eingerichtetes, noch nicht ganz fertiges Tonstudio kommen und habe sie als erstes gefragt, ob das Buch, was sie noch in den letzten Tagen von Corona geschrieben hat, nicht nur mir so persönlich vorkommt oder auch wirklich ein besonderes persönliches Anliegen für sie war.
Ich würde inzwischen, also auch im Rückblick, tatsächlich sagen, das ist sowas wie mein Lebenswerk. Also ich würde tatsächlich sagen, mein wichtigstes Buch, obwohl ich einige andere auch sehr wichtig finde von den Büchern. Und das hat sicher damit zu tun, dass ich sehr wissenschaftlich gearbeitet habe für das Buch. Also da sind hinten 30 Seiten kleingedruckt wissenschaftliche Studien vor allem.
Kannst du dir erklären, warum du gerade jetzt sozusagen die PS auf die Straße gebracht hast? Gab es da irgendwie einen Auslöser für?
Also ich wollte das schon viele Jahre schreiben und dann kamen irgendwie noch andere Bücher, also Selfcare und Immunbooster Selbstliebe, wo es um Selbstbeziehung geht. Das hat sich so entwickelt und das war auch ein Wunsch vom Verlag. Und dann habe ich aber gedacht, jetzt muss es einfach sein. Und ich glaube, es ist schon so, also ich wusste natürlich als Psychologin, ja klar wusste ich, dass Beziehungen so wichtig sind, aber mit einem Buch, da lernt man ja eben auch und entwickelt sich ganz viel selber bei. Ich habe ja dadurch noch mehr gelernt, wie unglaublich und auf allen Ebenen kostbar und wichtig eben soziale Beziehungen sind und ich hatte vielleicht, also bei mir haben sich die Werte ein bisschen verschoben. Also
sag mal, was sind denn deine drei wichtigsten Learnings? Also drei ist ja so eine Zahl,
ja,
was ich ganz
also,
gut merken kann.
Also das Wichtigste im Moment ist für mich, dass die Arbeit und dieses sehr viel Arbeiten, was so mein Problem auch ein bisschen ist, ich arbeite gerne, aber dann wird es eben oft zu viel. Dafür würde ich heute sagen, ist die beste Möglichkeit, das einzugrenzen, eben die gemeinsame Zeit mit anderen zu genießen, sich zu verabreden, die Freude am Zusammensein. Das ist das beste Gegengewicht. Das zweite Learning, dass es so einen starken Effekt auf Gesundheit hat, das wusste ich vorher irgendwie schon, aber dass es so dermaßen gut untermauert ist und ich habe auch verstanden, warum. Ne, soziale Beziehungen zahlen auf alles andere ein. Ne, das denken ja, wenn man Fragen macht, alle denken immer, Ernährung und Sport ist das Wichtigste. Soziale Beziehungen zahlen darauf ein, Schlaf auch. Mhm. Ne, man schläft tiefer, man ernährt sich besser, wenn man nicht für sich alleine kocht. Mhm. Man ist motivierter, sich zu bewegen und Sport zu machen.
Das Immunsystem wird stärker und dadurch das Risiko geringer. Man wird, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, stärker und weniger anfällig für Krankheiten.
Ja,
habe ich auch durch dieses Buch gelernt, bin ich da auch dankbar für.
Ja.
Gibt es noch ein drittes Ding, wo du sagst, das war mir so nicht klar?
Also das mit der sozialen, also dass Zeit so direkt mit Nähegefühl korreliert und auch die Bedeutung, dass eben Telefon oder WhatsApp doch nicht dasselbe ist wie der persönliche Kontakt. Das habe ich auch irgendwie unterschätzt. Und da gibt es ganz schöne Studien, ne, wie beruhigend ist es, wenn eine Mutter ihr Kind was im Stress, unter Stress gesetzt wird, wenn es mit dem Kind telefoniert, wenn es vor Ort ist und die Hand hält oder wenn die Mutter eine WhatsApp schreibt. Und da ist ein Riesenunterschied, vor allem zwischen Telefon und Nachricht schreiben.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber vorher würde ich noch gerne ansprechen, du hast das Buch in den, ich sag mal, letzten Tagen von Corona geschrieben und dann hatte ich diese Plage sozusagen selbst erwischt und zwar richtig, richtig ernsthaft. Ne?
Genau, ich hatte es während Corona, da war ich mittendrin und eigentlich war es ein bisschen so, das Buch erschien und danach habe ich Long-Covid bekommen und das auch ziemlich lange, allerdings nicht so schlimm wie manch andere. Und dann hatte ich vielleicht auch eine Erholungszeit, weil das Buch war schon ein Marathon.
Du nennst jetzt anderthalb Jahre Long-Covid eine Erholungszeit mit deiner positiven Sicht aufs Leben. Hast du denn in der Zeit den Buchtitel, also Freunde machen gesund, quasi erlebt? Also konntest du gewissermaßen, gezwungenermaßen die Probe aufs Exempel, den Buchtitel machen?
Das ist schwierig, an so einem Einzelfall zu sagen. Na, also ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich sehr gut sozial eingebunden bin, ganz unterschiedlich, also sowohl in so Kollegen- und beruflichen Netzwerken als auch mit meiner Familie, mit unserer etwas wilden Patchwork-Familie. Wir haben einen tollen Sohn zusammen, aber auch noch zwei große Kinder, die auch schon... Einer hat schon Kinder, also ja, unser Sohn ist schon Onkel und so weiter. Also es ist viel eigentlich eine Fülle so und die hat mich dann natürlich auch, also die trägt dann eben auch in solchen Zeiten und das ist genau das, weswegen soziale Kontakte oder soziales Netz diesen starken Gesundheitseffekt haben, ne, weil es trägt und mehr als alles andere.
Und wenn wir uns das mal systematisch angehen, so wie du in deinem Buch vorgegangen bist, dann hast du ein Kapitel auch der Einsamkeit gewidmet, also dem Gegenteil von eingebunden sein, oder?
Genau, das ist tatsächlich das Gegenteil und das ist wichtig, ne? Das ist ein Gefühl von Einsamkeit. Das ist was ganz anderes als allein zu sein. Ne? Und erst wenn Menschen sich sehnen oder sogar schmerzhaft sehnen nach Kontakten, nach mehr Menschen eingebunden sein und das nicht geht, dann ist es Einsamkeit, ne? Oder sich ausgeschlossen fühlen. Und dann macht tatsächlich Einsamkeit auch krank. Also bei Depressionen ist es sehr gut nachgewiesen, aber auch bei allen möglichen anderen Erkrankungen spielt es eine Rolle, weil der Stresslevel so hoch ist oder steigt. Und Schlaf ist zum Beispiel auch, man wacht öfter auf. Es gibt diese Micro-Awakenings, also dieses kurze Erwachen, was man gar nicht erinnert. Und das ist auch mehr, also man schläft nicht so tief, wenn man sich einsam fühlt. Und das kann man dann sogar alles mit der Evolution erklären. Na, also früher, wenn man alleine war, ohne Gruppe, ohne Sippe, dann musste man extrem wachsam sein. Und es gibt eben diesen Einsamkeitsschmerz, ähnlich wie Angst. Na, das ist ein Signal, geh irgendwie zurück zur Gruppe oder finde eine neue Gruppe oder wie auch immer. Also bleib bloß nicht alleine, weil da sind die meisten Menschen, konnten nicht überleben.
Ja, bleib bloß nicht alleine. Das hast du jetzt nochmal sehr eindrücklich gesagt oder erklärt aus der Evolution heraus. Wir hatten eine Episode mit Elke Schilling von Silberherz, einer Organisation in Berlin, die per Telefon Kontakt herstellt, wo das auch nochmal sehr deutlich wurde, was Einsamkeit auslöst. Und mir ist in Erinnerung geblieben, Klaus Rotermund, Psychologe von der Uni Jena, mit dem hatten wir was gemacht über Altersbilder und der hatte den beeindruckenden letzten Satz in der Episode. Sein Tipp fürs Älterwerden war, kümmere dich so früh wie möglich um Freunde, die du dann im Alter hast, weil alleine geht's nicht. Das war so wörtlich seine Formulierung, ist mir in Erinnerung geblieben, hat mich sehr beeindruckt. Aber jetzt wollen wir mal von der Einsamkeit zum eigentlichen Thema deines Buches kommen, nämlich zu Freunden. Wie viele Freunde kann der Mensch denn so haben? Was sind Freunde und was sind dann nur noch Bekannte?
Also im Schnitt kommen alle Studien, alle Forschung kommt immer wieder auf die Zahl 5 plus minus. Ne? 3 ist auch schon super, 3 bis 5. Sehr viel mehr ist schwierig in Bezug auf nahe Freundschaften. Also man kann natürlich ein Netzwerk haben und vielleicht auch Freundesgruppen oder andere Zusammenhänge, aber die wirklich nahen Freunde, also die, das, man kann grob sagen, die, die man nachts auch anrufen könnte, wenn Not ist. Mhm. Das sind dann doch immer nicht so viele. Und eine Person ist natürlich auch schon toll, aber besser wäre eben mehr als eine. Und 5 ist eine Zahl, wo die Zufriedenheit am höchsten ist. Ne, danach nimmt sie wieder ab, weil dann wird es Stress, weil so viele nahe Freundschaften kann man eben nicht so gut haben.
Das macht mir jetzt Sorgen. Also ich habe eine Frau, 3 Kinder und einen Hund. Das sind zusammen schon 5. Wenn jetzt diese 3 Kinder noch Partner bringen, dann kann ich nicht mehr mit all denen Freund sein?
Dann sind es entferntere Freundschaften.
Also, ist das wirklich so eine Gesetzmäßigkeit, dass es über diesen Fünferkreis danach kommen weitere Kreise? Ne? Die hast du sehr deutlich beschrieben.
Genau, das gibt eine ganz interessante Netzwerkforschung von dem Robin Dunbar, ein britischer Netzwerkforscher, und der ordnet das so in Kreisen an. Also es gibt den ganz kleinen, ne? 1 bis 2, also Partner oder Partnerin, wenn vorhanden, und oft bei Frauen gerade so Best Friend Forever, BFF. Und dann kommt dieser Fünferkreis, wo diese 1 oder 2 aber eingeschlossen sind. Und dann kommt ein 15er-Kreis und dann geht es so weiter, ne? 50 und
50
so weiter.
50 und 150, ne? Das fand ich sehr beeindruckend, dass es immer so eine mal 3 war, aber es endet bei der Zahl 150. Warum gerade 150?
Das scheint eine Zahl zu sein, die man noch gut handeln kann innerlich. Also da weiß man auch noch die Beziehungen der Menschen untereinander. Man ist direkt im Kontakt, weiß natürlich die Namen und die Geschichte zu den Personen. Das sind meist eben mehr als, also wenn man so überlegt, würde man nicht sofort auf 150 kommen. Wenn man dann aber wirklich zählt, dann werden es oft so viele. Mhm. Und so sind auch Gesellschaften ohne Hierarchien organisiert in der Regel. Also nicht genau 150, aber so in dem Dreh. Mhm. Und danach braucht man Hierarchien, braucht mehr Strukturen, ne, so wie in einem Land. Klar, da braucht man natürlich alles Mögliche
aber
mehr.
Aber eine kleinere Form wäre ja schon mal eine Firma, ne? Oder eine Schule. Mhm. Ne? Also da trifft sowas auch zu, dass man bis zu so einer Größenordnung, sage ich mal, mit anderen Hierarchie- und Leitungsmodellen arbeiten kann.
Mhm, genau, ja. Spannend. Und da wird eben vieles, was durch Strukturen später dann bei größeren Gruppen ersetzt werden muss, läuft da auf der informellen, direkten Kommunikationsebene. Aber das ist eben begrenzt, was da zeitlich und auch innerlich möglich ist.
Und 150, das ist die Zahl der Menschen, wo ich Mensch, Gesicht, Name und ein bisschen Geschichte zusammenkriege. Kommt es daher zustande?
Genau. Mhm. Ja.
Was sagt uns das denn für die 3717 LinkedIn-Freunde und die 5124 auf Facebook?
Ja, das ist ganz interessant. Also es ist natürlich ein Riesenthema auch bei dem immer, wenn es um soziale Kontakte geht. Und es gibt einen Unterschied, ob man diese Kontakte auf sozialen Netzwerken nur dort hat oder ob sie den direkten, den persönlichen Kontakt unterstützen. Und da wird eher, also auch wieder Forschungsergebnisse, ne, weil sonst wäre es einfach nur meine Meinung, da sagen eben viele Studien aus, dass das, wo man direkten Kontakt hat und dann die sozialen Netzwerke noch nutzt, um auf dem Laufenden zu bleiben oder kurz mal Kontakt zu halten, dass das einzahlt auf das soziale Netzwerk, was man hat, positiv, und die anderen eher Zeit fressen, die man besser einsetzen würde im direkten Kontakt. Ne, denn die soziale Zeit ist sehr begrenzt. Die meisten Menschen arbeiten oder haben noch irgendwas anderes. Und dann bleibt nicht mehr so viel übrig, um Freunde, ja, auch Partner, Partnerinnen oder einfach die Menschen zu sehen und Zeit mit ihnen zu verbringen, die nah sind. Und jede Stunde in sozialen Netzwerken, und da kommen schnell viele zusammen, stören sehr rein und fressen ganz empfindlich diese kostbare Zeit weg.
Mhm. Wir wollen trotzdem nicht davon abraten, diese Episode zu Ende zu hören. Aber nochmal zurück zur Größe der Gruppe, mit der man gut oder eng befreundet sein kann. Woran erkenne ich denn enge Freundschaft oder eine gute Freundschaft? Woran erkenne ich gute Freundschaft?
Also einmal war für mich auch so ein bisschen neu gemeinsam verbrachte Zeit. Also soziale Zeit miteinander verbringen ist ein enorm wichtiger Faktor, sodass Nähe und Verbundenheit sich vertiefen können. Mhm. Ja, da gibt es dann auch wieder Studien, ne? In der Schule schon. Schüler, Schülerinnen, die nebeneinander sitzen, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie eine Freundschaft entwickeln oder auch, wenn man im Studentenwohnheim auf einem Stockwerk wohnt. Na, weil dann ist einfach mehr Möglichkeit, räumlich und zeitlich nah beieinander zu sein. Also räumliche Nähe ist auch spielt auch eine Rolle.
Ist ein entscheidender Faktor für gute Freundschaft? Gibt es noch weitere?
Na, das gegenseitig helfen, also sich gegenseitig unterstützen, da sein, wenn es drauf ankommt, enorm wichtig. Gerade speziell würde ich sagen, auch in Freundschaften. Und Sympathie natürlich, also Freunde. Freundinnen sind eben die, die wir uns wirklich aussuchen können. Also Geschwister, Kollegen nicht so unbedingt, Eltern, aber die Freunde suchen wir uns aus. Und da spielt Zuneigung, Sympathie, auch eine Form von Liebe eine große Rolle.
Und du hast gesagt, Dasein, wenn man gebraucht wird. Ist das Dasein wörtlich mit physischer Präsenz gemeint? Weil das könnte ja im Umkehrschluss bedeuten, Freundschaften über Entfernungen zu pflegen, ist ungleich schwerer oder vielleicht sogar dann gar nicht Freundschaft in dem Sinne.
Doch, ist es auch, ja. Also wir haben ja diese tollen Möglichkeiten mit Telefon und Videomeeting und so weiter. Das ist dann auch eine Freundschaft. Es gibt aber einen Unterschied, wenn man jetzt wieder auf Gesundheit guckt. Es ist deswegen unter anderem so gesund, so gut eingebunden zu sein, weil der Stresslevel sinkt. Und Stress ist die Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts, sagt die WHO, also nicht irgendeine kleine Studie, sondern die Weltgesundheitsorganisation. Und der wird enorm gesenkt, wenn man sich gut eingebunden fühlt und da Menschen sind, mit denen man in Kontakt ist.
Gibt es Indikatoren für, ich sage jetzt mal, gut eingebunden fühlt? Also kann man es ganz konkret festmachen, das gemeinsame Essen, das gemeinsame Ausgehen? Also gibt es auch qualitativ, wie soll man sagen, also bei Freunden auch unterschiedliche Quality-Time-Levels, um es jetzt mal möglichst kompliziert auszudrücken?
Ja, also genau, also nee, ist nicht. Also gut ist, wenn man die gemeinsam verbrachte Zeit genießt, auch unabhängig von dem, was darin stattfindet. Also es ist mehr dieses, ich genieße die gemeinsame Zeit, ist wichtiger, als dass man sagt, wir unternehmen jetzt dieses oder jenes,
genau,
oder gehen ins Theater
oder machen ein Event.
Ja. Ja, genau. Und dieses Side-by-Side ist aber eben auch sehr gut. Ne? Also es muss nicht immer Face-to-Face sein, dass man sich ins Café setzt und konzentriert redet, sondern also es ist wie eine zweite Ebene. Und das war für mich, das hat das nochmal verstärkt durch dieses Buch, dass ich selber mehr Sinn dafür entwickelt habe. Ich treffe mich jetzt mit jemandem und wir reden vielleicht ganz angeregt oder gehen dabei spazieren oder so. Aber es gibt noch diese andere Ebene. Ich freue mich einfach darüber, über dieses Kostbare. Ich darf jetzt mit dieser Person sein. Also so auch wie wir jetzt reden. Also es hat ja noch, es ist ja auch eine Freude, wir treffen uns ja auch direkt sogar, ne?
Ja,
noch schöner als über Videomeeting.
Ganz unbedingt, ja.
Und
macht
da findet, ja, und das ist kostbar in vielerlei
Hinsicht.
Das empfinde
ich auch so. Es ist ein Mitteilen von Zeit, um mal so banal zu beginnen. Ne, du schenkst mir ja Zeit, gibst mir Zeit, kurz vor einer Reise. und es ist ein Mitteilen. Man kann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Dinge, ja, to share, wie es im Englischen so schön heißt. Gilt das, zieht sich diese Qualitätsmerkmale, ziehen die sich durch die weiteren Freundeskreise auch? Also heißt es einfach, der 15er-Kreis, der 50er-Kreis, das sind einfach die, die weniger davon abkriegen, von dieser Art des guten Kontaktes.
Genau, die kriegen weniger ab, seltener, kann man wirklich so sagen. Also wenn die weiter wegrücken, dann finden auch seltener direkte oder auch andere Treffen statt.
Kann ich denn, also wie ist das eigentlich, Freundschaft braucht ja zwei Seiten. Ne? Einer, der sagt, ich will Freund sein und die Freundschaft muss angenommen werden. Also ist wirklich das Zeitinvestment sozusagen der Marker für gute Freundschaft?
Na, das ergibt sich dann so, ne? Also wenn beide das schön finden, und das genießen, Zeit zu verbringen, dann wollen sie ja auch mehr Zeit verbringen. Aber da kann man natürlich Verschiedenes für tun und das muss passen. Und also vielleicht kann man sagen, allgemein Fragen mit einem echten Interesse oder einer echten Neugier ist immer etwas, was beziehungsförderlich ist. Wertschätzung ausdrücken, also entweder direkt oder indirekt. Wenn man Zeit schenkt, ist ja auch schon, ich schätze dich so, dass ich Zeit mit dir verbringen will, obwohl alle so wenig Zeit haben. Aber man kann es ja auch direkt sagen. Ja. Nochmal, ich freue mich riesig auf unser Treffen nächste Woche oder ich vermisse dich, ich würde dich so gern mal wieder sehen. Also das sind ja so Zuneigungsbekundungen, die natürlich auch eine Wertschätzung ausdrücken. Dankbarkeit ist immer super. Also Dankbarkeit ist sowieso so ein Bindungsbooster, dass man das empfindet. Na, wie hat mir die andere Person vielleicht geholfen, mich unterstützt? Vielleicht hat sie einen Satz gesagt und der hat mir irgendwie einen neuen Impuls gegeben. Und dann kann man, wenn man das dann noch äußert, das ist schön für beide. Na, die andere Person freut sich natürlich, weil sie hört, ich konnte helfen, wäre sie vielleicht selber gar nicht drauf gekommen. Und ich äußere die Dankbarkeit und fühle mich ja beschenkt durch das, was stattgefunden hat.
Das ist genau mein Erleben bei wirklich jeder einzelnen Podcast-Episode. Im besseren Fall, in einer Begegnung, wenn ich in diesem Falle bei dir eingeladen sein darf und auch über einen virtuellen Kontakt, wo es dann immerhin möglich ist, sich erstmal zu sehen, also mit einer Videofunktion, entsteht Kontakt und es bleibt aus jedem Gespräch etwas übrig, was mich verändert, weil ich was gelernt habe. Also nicht nur Sachwissen in aller Regel, sondern auch wirklich was gelernt habe, was ich so schnell nicht vergesse. Zurück zu unserem Thema, wenn wir auf die Freundeskonstellationen schauen. Können Kinder und Ehepartner Freunde sein oder ist das eine andere Kategorie?
Nee, das ist erst gut, dass du es fragst, Stefan, weil die zählen auch dazu. Mhm. Also wenn es einen Partner oder eine Partnerin gibt, dann ist die eben häufig die sehr nahe Person und ein Kind auch. Ne? Mhm. Und dann ist eben auch, du hast ja erwähnt, ne? Frau, drei Kinder, Hund noch. Ne?
Ja, genau. Neuerdings, da kommt demnächst noch mehr in der Episode. Ich habe aus deinem Buch gelernt, auch vierbeinige Wesen können in den Freundeskreis aufrücken.
Total. Das ist ziemlich irre. Weil es eine Beziehung ist, natürlich. Ja.
Und es ist tatsächlich so, also mit dem neuen Hund verbringe ich im Moment mehr Zeit als mit anderen nahestehenden Menschen, weil die können schon vieles von alleine, was die Hündin noch lernen muss.
Ja, deswegen sind auch viele, wenn ein Hund zum Beispiel stirbt, so überrumpelt von der heftigen Trauer, weil sie so viel Zeit mit dem Tier verbracht haben und Tiere lieben ja auch einfach so bedingungslos und sind dann eben immer da. Also das ist ganz klar eine Beziehung, nur dass man eben sich nicht mit Sprache unterhält. Aber alle anderen Aspekte von Beziehung sind sehr vielfältig auch erfüllt.
Nochmal zurück zu Zweibeinern. Können Männer und Frauen Freunde sein, haben wir jetzt beim Thema Partner und Ehepartner gesagt, aber da spielt tendenziell noch was anderes mit. Also was unterscheidet, jetzt mal eine dreigeteilte Frage, Männer- und Frauenfreundschaften, Männer- und Männerfrauenfreundschaften und Frauen- und Frauenfreundschaften?
Ja, also es gibt Unterschiede, auch wieder aus der Wissenschaft, ne? Sonst ist es ja immer so subjektiv. Also Frauen haben oft zusätzlich, wenn es einen Partner oder eine Partnerin gibt, noch diese Best Friend Forever und Männer oft nicht. Also wenn es eine Partnerin oder einen Partner gibt, dann ist oft eine große Lücke danach und dann kommt vielleicht ein Kumpel, mit dem man so mal was unternimmt oder so, aber nicht unbedingt. Also Kumpel heißt, ich teile nicht unbedingt meine Sorgen und meine Gefühle. Das hätte aber diesen stresssenkenden Effekt. Und deswegen unterscheidet das sich schon. Und ich würde immer sagen, je besser man es auf ein paar Menschen verteilt, desto entspannter ist es für jede Beziehung. Weil wenn es in der einen gerade schwierig ist, Konflikt oder was auch immer, dann gibt es noch die andere, wo es gerade vielleicht sehr unterstützend und ruhig und harmonisch ist. Also das ist schon ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und mein Wunsch oder mein Ziel ist auch, eben Männer zu unterstützen, dass sie mehr in diese wirklich nahen und sich öffnenden Freundschaften gehen.
Die, also sich auch trauen, was zu sagen. Ne?
Ja,
nur, ich bin der Größte, Tollste, immer der Beste in meinem Fach, sondern gelegentlich läuft es nicht so rund.
Ja, und das ist eben, also man denkt, das ändert sich, ist aber es ist
Klischee,
doch immer noch.
Ne? Also,
ja, es ist oder? Trotzdem
aber du,
immer
aber
noch.
Du sagst, das wird durch Studien eigentlich belegt, dass es im Großen und Ganzen, wir reden ja von Durchschnitten und Tendenzen und Mehrheiten, ne? Im individuellen Fall glaubt jeder anders zu sein, aber es gibt doch große Gemeinsamkeiten.
Ja.
Nochmal ein Blick, noch fokussierter. Können Kinder Freunde sein oder braucht es da was anderes?
Also ältere Kinder, würde ich schon sagen, da kann es freundschaftliche Aspekte haben. Wenn Kinder noch sehr klein sind, dann steht sehr das Sorgen der Eltern für die Kinder im Vordergrund. Na, aber wenn die älter werden oder sogar erwachsen sind, dann wird es, also kriegt es in vielen Eltern-Kind-Beziehungen auch so etwas Freundschaftliches und irgendwann kann es sich ja auch umdrehen, ne, dass dann die Kinder für die Eltern sorgen. Das kommt dann.
In der Tat. Das ist ein Übergang zum Thema, das naheliegend ist bei dem Podcast-Ansatz oder der Zielgruppe, die wir haben. Also Leute, die Jahrgang 55 bis 69 sind. Ich darf sagen, du gehörst gerade noch in diese Gruppe.
Genau,
ne?
Gerade noch.
Jahrgang 1968.
Ja, genau.
Kann man sagen. Ne? Steht auch auf Wikipedia. Kann man finden. Ne?
Genau.
Jetzt sind wir schon, sag jetzt mal, wir gesetzteren Alters. Was heißt denn das für Freundschaften? Was heißt denn das für unser Thema?
Also Freundschaften werden weniger leicht aufgegeben, so im Laufe des Lebens, weil wenn man noch jung ist, so Studienzeit vielleicht oder überhaupt irgendwie nach der Schule, da gibt es so ganz viel Wechsel und alle gucken so, lernen viele Leute kennen und dann bilden sich so nach und nach festere Freundschaften und dann gehen die vielleicht auch wieder auseinander. Wenn man älter wird, wird jede einzelne Freundschaft sozusagen kostbarer, weil viele Menschen merken, dass es eben auch nicht mehr so easy ist, wie damals neue Freunde, Freundinnen zu gewinnen. Und dann werden Menschen auch verzeihender bei Konflikten. Oder verzeihender. Oder,
das sollte es ja eigentlich leichter machen, in Kontakt zu kommen.
Aber es gibt auch oft weniger Gelegenheiten. Mhm. Ne, dann gibt es eben die Runde bei der Arbeit, aber da ist auch schon alles.
Genau, aber lass uns darüber reden.
Ja.
Also Arbeit und Freundschaft. Also welchen Stellenwert hat, sage ich mal, die Firma, das Unternehmen, die Arbeit und die Menschen, die man dort trifft?
Total wichtig. Also das wurde ja dann bei Corona vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, ne? Und dann haben alle gedacht, ach, dann können doch auch gleich alle im Homeoffice bleiben. Aber dieses Kontaktstiftende, der Austausch, das einfach, ja, das ist eine Art, es ist eine Gemeinschaft bei der Arbeit, ne? Und sei es nur das Team mit ein paar ungeliebten Leuten auch dabei, aber es ist viel Kontakt und man kann sich auch mal auseinandersetzen und mal ist es auch stressig und schwierig, aber letztlich sind es Kontakte und das ist immer ein Gewinn.
Und wenn ich das jetzt aufs Ende der Arbeit fortschreibe, also Renteneintritt, was bedeutet das? Ich habe einen Verdacht.
Ja, es ist ein Verlust von Beziehungen häufig, außer man schafft es zum Beispiel weiter Kontakt zu halten oder man hat eben ohnehin, also dann war vielleicht die Arbeitskontakte nur ein Gleis sozusagen und daneben gab es private Freundschaften schon immer und Familie und dann kann das auch mehr werden. Und insgesamt ist es so, dass wenn man sich so alle Kontakte im Laufe, ne, sind dann immer Langzeitstudien, muss man sich Langzeitstudien angucken. Man kann nicht einfach sagen, wie ist es jetzt bei jungen Leuten und wie ist es jetzt bei Alten, weil da ändert sich ja auch außenrum ganz viel. Also man muss Langzeitstudien machen und da sieht man, dass sich ein bisschen mehr hin zur Familie verschiebt. Also etwas weniger Nicht-Verwandtschaft und Verwandtschaft wird wichtiger, wenn man älter wird.
Das Business-Netzwerk, ne? Also das verliert an Bedeutung, ne? wenn der Job nicht mehr im Vordergrund steht, vermutlich.
Ja,
ne?
Genau, wenn man nicht mehr an einer gemeinsamen Sache arbeitet, dann fällt vielleicht auch der Sinn weg, miteinander was zu machen.
Aber heißt das im Umkehrschluss, es wäre aus psychologischer Sicht doch durchaus wünschenswert, so lange wie möglich in Beziehungsnetzwerken zu bleiben, wie einem Job? Ich frage das nicht ohne den Hintergedanken, weil wir steuern ja alle auf diese Altersgrenze von 67 zu, ab der nicht mehr weitergearbeitet werden soll oder Rente empfangen wird. Jetzt aber gerade in der Diskussion startet, wäre es nicht besser oder eigentlich brauchen wir gesellschaftlich die Babyboomer, dass sie länger im Job bleiben?
Ja, also wenn jemand das möchte, dann finde ich es ganz schlimm, wenn jemand nicht mehr darf. Ich habe zum Beispiel einen Onkel, der war zeitlebens eigentlich Erfinder an der Uni und der hat eine Stelle auf Lebenszeit. Der ist jetzt 98 und mit größter Freude geht er einen Tag pro Woche in die Uni, hatte eine Doktorandin und hat noch ein Buch geschrieben vor einer Weile. Und das ist ein enormer Effekt auf Freude, wirklich Freude bei ihm. Das macht ihm Riesenspaß. Die finden es toll, dass er noch da ist. Im Kopf ist er völlig, also null irgendwie Abstriche. Und das ist, geht natürlich auch nicht immer so. Aber ich finde, es sollte möglich sein, weil das
ist bei Wissenschaftlern, ne, fast so ein Privileg, dass viele weiterarbeiten können und quasi ihr Hobby, ihr Lebensthema weiterpflegen und dadurch jünger bleiben.
Ja.
Bist du jemand, der dann die eigenen Ratgeber oder Ratschläge auch umsetzt und anwendet?
Ja,
lese ich deine Bücher. Machst das gerade so wissenschaftlich, das auszuprobieren, ob das was in der Literatur steht, auch für dein Leben funktioniert.
Ja, ist wirklich so. Und bei dem Buch besonders, aber bei den anderen auch. Also ich würde schon sagen, ich lebe das, was ich da schreibe. Und weil ich eben die Bücher auch schreibe, natürlich ist immer so, wenn man schreibt, das weißt du ja auch, man entwickelt sich damit weiter. Deswegen hat man auch nichts davon, wenn man irgendwas durch die KI schreiben lässt, wenn man wirklich was davon haben will.
Das ist noch ein anderes Thema. Wir gehen langsam in die Schlusskurve. Ich wüsste aber noch gerne von dir, glaubst du an das Generationenprinzip? Also du bist 1968 geboren in Berlin. Da könnte man jetzt sagen, du bist im 68er Jahr, als von dem immer noch geredet wird, bist du auf die Welt gekommen. Da war richtig was los in Berlin. Hast du den Eindruck, Generation macht echt einen Unterschied?
Schon, ja, würde ich sagen, ja. Also
sind die Erlebnisse, von denen du sagst, die haben mich geprägt, die haben mich in den prägenden Jahren ausgemacht?
Na, in der Schulzeit sehr so dieses, man muss seine Meinung sagen, man muss einstehen für etwas, demonstrieren, kämpfen für die gute Sache. Da weiß ich, also es ist auch schwierig zu verallgemeinern. Jetzt kommt es ja vielleicht wieder mehr. Aber da habe ich manchmal dann auch gedacht, das war dann auch gar nicht mehr so in Mode in nachfolgenden Generationen. Und dann, also was ich zum Beispiel, wenn ich vergleiche, so psychologisch gucke, dann würde ich sagen, viele Kinder, auch unser Sohn oder alle drei Kinder, die sind viel weiter mit vielem. Also womit ich mich so psychisch noch rumgeschlagen habe, das ist da gar nicht mehr. Also unser Sohn, der kann sich zum Beispiel total problemlos abgrenzen. Da frage ich, kommst du mit oder willst du mitmachen? Nö. Und dann, ja, das ist also ganz völlig frei. Und das ist mir alles viel, viel schwerer gefallen.
Dein Buch beginnt ja auch sehr persönlich mit Schilderungen, wie du ja im Grunde Einsamkeit, auch Einsamkeitserlebnisse hast und durch dieses Erleben über den Wert der Freundschaft schon sehr früh nachgedacht hast und es dann eben auch jetzt wissenschaftlich nochmal rund gemacht hast. Lass uns mal in die Schlusskurve gehen mit Fragen, die ich jetzt allen im Podcast stelle, um auch vergleichen zu können. Wenn du das Wort Rentner hörst, welches innere Bild kommt dir, woran denkst du, was siehst du vor dir?
Ja, das ist leider nicht so positiv. Also ich sehe eher jemanden, der oder die nicht mehr körperlich fit ist und sich vielleicht so ein bisschen mit Schmerzen oder gebeugtem Rücken so durch die Gegend schleppt ein bisschen. Und das Wort ist eigentlich nicht so schön. Ja.
Fällt dir ein besseres ein? Ich suche ja ein besseres. Also ich sage immer, ich mag den Zustand, aber nicht das Wort.
Ja, also wenn man jetzt sagt Rentenzeit, dann würde ich sagen freiere Zeit. Eine freiere Zeit, also eben wie wir auch vorhin besprochen haben, da sollte auch noch Arbeit oder Tätigkeit oder Ehrenamt oder also eine sinnvolle Aufgabe, eine freudvolle Aufgaben sollten vorkommen, aber freier, also weniger, nicht mehr so viel Zwänge, doch enger sind, wenn man noch so mitten in der Arbeitsphase ist.
Ganz bestimmt. Also selbstbestimmte Zeit, Freizeit ist schon anderweitig belegt. Es ist nicht so leicht, was in Austria zu finden. Ne?
Ja.
Nächste Frage. Das ist die Bewerbungsfrage für Fortgeschrittene. Wo siehst du dich in 20 Jahren?
Also jetzt bin ich Mitte 50, Mitte 70, also schon noch hier in Berlin. Wir haben allerdings auch ein Grundstück mit einem Häuschen außerhalb von Berlin, gar nicht so weit weg von hier, wo wir oft auch sind. Und da wäre ich mehr, also noch mehr in der Natur, aber schon auch noch angebunden an die Stadt, idealerweise.
Und der S-Bahn-Anschluss nach Berlin?
Ja, genau. S-Bahn ist super Anschluss und eigentlich und so zwei Orte, würde ich sagen, wenn es irgendwie geht.
Die visualisierst du schon, dann kann man dann in 20 Jahren nachhaken. So, und ich lege mir das auf Termin. Und jetzt nochmal was Komplexeres. Wie willst du alt werden? Wie alt willst du werden und wie willst du alt werden?
Also ich würde sagen, mir ist es nicht so wichtig, jetzt sehr, sehr alt zu werden, sondern das, was sich wahrscheinlich auch die meisten wünschen, möglichst lange gesund und fit älter zu werden. Und ich würde so ganz generell, ist immer vielleicht auch ein bisschen vermessen, aber ich habe mich ja sehr, sehr viel mit Tod und Sterben auch auseinandergesetzt und das wird auch immer mehr, je älter man wird, weil mehr Menschen im Umfeld sterben und ich würde sagen, ich hänge jetzt nicht so extrem am Leben, ne, wenn es nicht mehr sein soll. Und ja, also das würde ich vor allem und ja, und dann natürlich, worüber wir jetzt gesprochen haben, ne, eingebunden, gut eingebunden.
Hast du ein Vorbild für diese Art des Älterwerdens?
Also ich kenne einige Leute, die eben sehr aktiv älter werden. Und vielleicht, ja, also gleich ganz nah dran, meine Schwiegermutter. Die ist jetzt Mitte 80, zieht jetzt gerade nochmal um nach Berlin, hat davor in Köln gelebt. Ihr Mann ist vor einem Jahr gestorben. Die haben immer bis zu seinem Ende mit großer Freude gearbeitet. die kommt jetzt hier nach Berlin, da hat sie früher auch gelebt, freut sich. Alle freuen sich, dass sie kommt. Ja. Sie ist mit den Enkelkindern gut im Kontakt. Unser Sohn findet sie super cool. Und
ja, es ist eine alle Freude. Beteiligten.
Ja.
Für alle Beteiligten.
Ja, ja, wow. Genau. Mhm.
So, jetzt zum Schluss. Manchmal ist ja auch Schluss mit Freundschaften. Freundschaften werden aufgekündigt, üblicherweise von einer Seite aus. Das gehört dann zu den ganz bitteren Erfahrungen. Hast du da einen Tipp, wie man mit sowas umgehen kann?
Beziehungen werden, also können eben auch mal schwierig werden und werden sie meistens auch. Und dadurch sind sie kompliziert. Und das ist eben, es ist schwieriger. Es ist wie eine Dauer- und Lebensaufgabe. Und da gehören eben auch die schwierigen und schmerzhaften Gefühle dazu. Also was du gerade erwähnt hast, Hass, Scham ganz häufig, Kränkung natürlich, Enttäuschung, Verbitterung, Wut, Trauer und so weiter. Also es besteht auch immer die Gefahr, dass man jemanden verliert auf verschiedene Arten. Und manche reagieren dann eben mit dem Gegenteil. Dann ist es nicht mehr Liebe, sondern Hass. Und einfach, weil es nicht möglich ist, so einen Verlust oder eine Trennung, solch eine Kränkung adäquat zu verarbeiten, kann man sagen. Und dann wird es destruktiv.
Aber ich möchte nicht mit trüben Gedanken, genau, kommen, sondern zwischendurch und abschließend kam mir auch nochmal der Gedanke, Ruhestand ist ja die Chance, Beziehungen nochmal ganz neu zu sortieren, zu erleben und die Zeit dafür zu haben und zu gewichten. Wie wichtig ist mir Arbeit, um in Kontakt zu sein, und wie wichtig sind mir andere Formen der Zeitverteilung, um in Kontakt zu sein. Und das habe ich durch die Lektüre deines Buches und eben auch jetzt durch das Gespräch noch mal besser verstanden, und dafür bin ich dir wahnsinnig dankbar.
Ja, das freut mich auch sehr, dass das so, also dass das so als Schlusswort bei dir hängen bleibt, weil ich glaube, das wäre auch für mich, wenn ich das so in einem Satz zusammen würde ich sagen, unsere sozialen Kontakte sind das Kostbarste, was wir haben.
Wenn das nicht ein Schlusswort ist. Danke, und jetzt Zeit für andere soziale Kontakte, für dich, zurück zu deiner Familie. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir auch ganz herzlich, Stefan.
Wem das gefallen hat, der oder die kann gerne eine Bewertung hinterlassen, die Sterne runterholen vom Himmel und bei Apple, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen hinterlassen. Und ansonsten gerne Kritik, Anmerkungen, Vorschläge auf info@babyboomer-stories.de. Babyboomer-stories.de übrigens auch unsere Website. Wir hören uns wieder in einer Woche. Danke und tschüss. Macht's gut.